ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ich bin unserem heutigen Gast schon das ein oder andere Mal begegnet. Da warst du noch Hockey-Nationalspielerin und hießt Nike Lorenz. Für Deutschland spielst du nicht mehr, geheiratet hast du im Herbst auch, nämlich den Hockey-Nationalspieler Christopher Rühr. Gratulation dazu. Und dann hast du dich für welchen Namen entschieden?
Ja, danke erstmal. Und jetzt heiße ich Nike Rühr.
Nike Rühr, dann sage ich ganz offiziell guten Morgen, Nike Rühr.
Danke.
Bei uns zu Hause stand in der Anfangszeit nach der Hochzeit immer so eine Box, wo man 1 Euro reingeschmissen hat, wenn man den falschen Namen noch benutzt hat. Wie handhabt ihr es?
Sowas haben wir bis jetzt gar nicht, aber tatsächlich gibt es da auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, muss ich sagen.
Bis zum vergangenen Sommer hat SWR1-Leutegast Nike Rühr noch für Deutschland in der Hockey-Nationalmannschaft gespielt. Olympische Spiele in Paris inklusive. Im Verein bist du immer noch aktiv oder bald wieder für Köln. Aber ansonsten ändert sich gerade einiges bei dir. Die nächste Karriere steht nämlich an. Nämlich welche und wann?
Tatsächlich fange ich morgen meinen ersten Vollzeitjob an und arbeite dann in der Nachhaltigkeitsberatung und werde da tatsächlich auch wahrscheinlich auch dem Sport erhalten bleiben, weil wir uns viel auch mit Nachhaltigkeit im Sport beschäftigen werden wollen.
Okay, ins Berufsleben einzutreten, so ist das so von 0 auf 100?
Nee, nicht von 0 auf 100, aber es ist wie gesagt schon das erste Mal, dass es eben erste Priorität hat. Aber ich habe die letzten, wann habe ich aufgehört zu studieren? 4 Jahre immer schon nebenbei gearbeitet, 20 bis 30 Stunden. Deswegen die Karriere da schon vorangebracht. Aber es ist, wie gesagt, schon das erste Mal, dass es vollen Fokus hat und dass es auch so meine erste hauptsächliche Rolle ist.
Vorher lag der Fokus überwiegend auf den sportlichen Bereich. Konntest du wahrscheinlich alles für dich und deine Mannschaft auch ganz gut einschätzen. Wenn es dann morgen sozusagen mit was Neuem, mit was komplett Neuem losgeht, bist du mega nervös?
Ich bin auf jeden Fall ein bisschen nervös. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Neuem. Also ich brauche da immer schon ein bisschen Zeit und auch Ruhe, um damit sozusagen umzugehen und mich darauf einzulassen. Aber generell fühle ich mich sehr gesehen und gewertschätzt in dem kleinen Team, in dem ich da anfange. Und ja, deswegen habe ich das Gefühl, ich kann da voll ich sein und mich da ausleben und ja, mal gucken, was man halt schon so kann und was man noch nicht kann.
Nachhaltigkeit ist ein Thema, was dir auch schon zu deiner großen aktiven Zeit sehr wichtig war. Ihr habt als Nationalmannschaft, ging das nicht auch von dir aus, auch Bäume gepflanzt? Gib mir da nochmal kurz einen Eindruck, bitte.
Genau, 2020 haben wir als Reaktion auf die neue Liga, die FIH, unser Weltverband, ins Leben gerufen hat, die mit sehr viel Reisen verbunden war, haben wir angefangen zu kompensieren und haben das eben über Bäume gemacht und haben dann eigenen Hockeywald in Südafrika gegründet, haben da über 50.000 Euro eingenommen und damit jede Menge Bäume gepflanzt, aber auch ein bisschen was an die Gärtner und Gärtnerinnen dort zurückgegeben und generell, die haben so ein kleines Sportprogramm noch, das haben wir auch ein bisschen mitfinanziert, gespendet und genau so ein ganzheitliches Projekt da gestartet.
Was wirst du dann in Sachen Nachhaltigkeit in Zukunft machen? Weißt du das schon konkret?
Wir haben so ein paar Ideen. Generell fehlt es dem Sport an vielen Ecken und Enden noch an Nachhaltigkeit. Also im Fußball sieht man ja, dass es ja schon Teil der Lizenzierung zum Beispiel ist für die Vereine, eine gewisse Nachhaltigkeitsstrategie aufzuweisen. Aber bis jetzt ist Fußball da noch relativ alleine. Und auch im Fußball gibt es da noch relativ viel Entwicklungspotenzial. Aber generell hat es unglaubliche Vorteile für Amateur und auch für Profivereine, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Man kann dadurch neue Sponsoren gewinnen, tatsächlich auch relativ viel einsparen. Genau, das wollen wir ein bisschen angehen, wie gesagt, von Amateuren bis Profis.
Bist du denn diejenige, die die verrückten Ideen hat, wie man es machen kann? Oder bist du diejenige, die es nachher umsetzen soll?
Ich glaube im Zweifel beides, aber umsetzen werden die Vereine dann am Ende relativ viel selbst. Also,
aber dass du die Vereine dabei begleitest oder so.
Genau, das tut man ein bisschen, aber genau, man kann auf jeden Fall viel zusammen brainstormen am Anfang, aber es geht natürlich auch viel um Aufklärung. Erstmal zeigen, was ist überhaupt der Status quo, wo kann man ansetzen, was sind denn überhaupt Möglichkeiten. Aber die Hoffnung ist natürlich schon auch, dass ich durch meine Karriere auch einen anderen Zugang zum Sport habe und vielleicht auch ein anderes Netzwerk und dass wir dadurch vielleicht einfach ein bisschen schneller und besser Fuß fassen können.
Fühlst du dich gut vorbereitet auf deinen nächsten Karriereschritt?
Gut vorbereitet. Ich glaube, ich habe relativ, also ich kenne mich mit Nachhaltigkeit okay aus. Ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen eingelesen in die Dinge, die mich jetzt ab morgen so erwarten. Aber generell, glaube ich, fühle ich mich eigentlich ganz gut ausgestattet im Sinne, dass ich Lust auf Herausforderungen habe und in den letzten Jahren relativ viel gelernt habe, auch so im Umgang mit Menschen und auch was Verhandlungen und so Sachen angeht. Deswegen bestimmt wird man auf jeden Fall noch relativ häufig auf die Schnauze fallen. Aber an sich habe ich da Lust drauf und freue ich mich.
Als Amateursportlerin auf Top-Profi-Niveau hat sich SWR1 Leutegast Hockeyspielerin Nike Rühr mal beschrieben, gar nicht so lange her. Gib uns mal einen Einblick. Du hast 10 Jahre bis zum Sommer Nationalmannschaft gespielt. Wie viele Tage im Jahr sind alleine für diese Mannschaft draufgegangen? Kriegst du das so überrissen?
Boah, nee. Keine Ahnung. Mehr als ich zu Hause war auf jeden Fall. Also das Verhältnis am Ende, würde ich sagen, war mehr unterwegs sein, als man zu Hause ist.
Auf was musstest du über die Jahre verzichten oder ist die Liste sehr lang?
Die Liste ist auf jeden Fall sehr lang, einfach weil die Disziplin, die man als Leistungssportlerin an den Tag legen muss, natürlich einfach gewisse Opfer mit sich bringt im Lifestyle, aber natürlich auch was die Zeit angeht. Deswegen musste man schon relativ klar priorisieren, was man am Tag halt so schafft und machen kann.
Aber es geht ja mit Kleinigkeiten los. Du konntest ja wahrscheinlich eben nicht essen, was du wolltest, wann du wolltest. Freundschaften haben darunter wahrscheinlich auch gelitten, oder?
Ja, von Anfang an würde ich sagen. Also ich bin ja mit 14 von Wiesbaden nach Mannheim gewechselt und habe aber in Wiesbaden bin ich noch zur Schule gegangen und musste dann aber natürlich jeden Mittag nach der Schule direkt nach Mannheim fahren und hatte jedes Wochenende ein Turnier in Mannheim, während meine Freundschaften in Wiesbaden natürlich oder meine Freundesgruppen dort einfach ganz normale Leben weitergeführt haben. Ja, damit hat es angefangen und so zieht sich das natürlich dann so ein bisschen durchs Leben. Ich habe trotzdem noch ganz viele Freunde auch behalten können, aber schon halt die, die einen dann auch dabei unterstützt haben und auch eingesehen haben, warum man nicht bei jeder Party dabei sein kann.
Das stellt Freundschaften auf die Probe, oder?
Auf jeden Fall.
Und du hast es ja zum Glück auch deutlich gemacht, dass du nicht aus allen Freundschaftskreisen rausgekickt worden bist, sondern das zeichnet ja auch eine gute Freundschaft aus. Wenn Disziplin, du hast sie auch schon angesprochen, ein Schulfach wäre, dann müsstest du als Top-Sportlerin automatisch eine Eins haben, weil ohne geht es überhaupt nicht?
Meine Einschätzung von Leistungssport hat auf jeden Fall sehr, sehr große Anteile an Disziplin. Ich glaube, dass es generell, dass man mit Disziplin generell sehr, sehr weit kommt. Und trotzdem gibt es immer wieder Beispiele, wo man sieht, so okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so diszipliniert, da ist dann vielleicht die Talentsäule ein bisschen größer. Aber ich glaube, wirklich vielversprechend und nachhaltig ist Leistungssport nur mit Disziplin.
Kriegst du einen Tagesablauf zusammen, sagen wir mal so ein klassischer Tagesablauf aus der Zeit vor einem großen Turnier? Wie sah der aus bei dir?
Also sehr unterschiedlich. Zum einen bei Lehrgängen sieht sowas natürlich ganz unterschiedlich aus. Trainiert man meistens 2-mal am Tag und arbeitet dann irgendwie so ein paar seine Stunden zwischendurch. Zu Hause an sich ähnlich, nur alles noch ein bisschen durchgetakteter, würde ich sagen.
Das heißt, du stehst morgens auf oder bist morgens aufgestanden, hast genau. Die erste Einheit alleine schon irgendwie?
Meistens alleine, genau. Also am Anfang musste man natürlich noch zum Stützpunkt drehen, wenn man ein bisschen jünger ist, aber die letzten Jahre habe ich mir dann erlaubt, die Einheiten häufig alleine zu machen. Habe dann meistens so um 9 oder so angefangen zu arbeiten. Dann so 4-5 Stunden am Tag, dann mal zum Physio gegangen oder vielleicht so eine kleine Regi-Einheit zu Hause, sich ein bisschen durchstretchen und dann abends meistens wieder zum Training gegangen bis 22 Uhr und dann jeden Tag so weiter.
Und du hast jetzt vergessen zu sagen, wann der Tag dann losging, wann war die erste Einheit?
Also wenn man um 9 anfängt zu arbeiten, musste ich meistens um 7.30 Uhr oder so, um 8 die erste Einheit machen. Dann ist man wirklich zu Hause geduscht und ist gerade aus der Dusche gesprungen und hat sich um 9 vor das Meeting an den Schreibtisch gesetzt. So, ich war jetzt nicht um 9 im Büro.
Jetzt hast du seit dem Sommer ohne Nationalmannschaft ein etwas anderes Leben. Lebst du jetzt total disziplinlos?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich merke, dass ich auch über den Leistungssport hinaus einfach ein disziplinierter Mensch bin und ich auch strukturiert lebe und leben möchte und mir zum Beispiel auch eine gesunde Ernährung auch über den Leistungssport hinaus wichtig sind. Das hat natürlich alles ein ganz anderes Ausmaß und ich verstehe auch das erste Mal, was gezwungenermaßen für mich als Leistungssportler ein Teil von meinem Leben war und worauf ich eigentlich wirklich selbst Lust habe. Deswegen ja, bis jetzt ist der Tag immer noch relativ strukturiert und ich glaube, es wird ja dann spätestens ab morgen auch wieder sein.
Findest du dich gerade neu?
Ja, schon. Also wie gesagt, ich hinterfrage mich ganz viel, weil ich ganz viele Entscheidungen jetzt wieder treffen kann, die ich sonst nicht mehr getroffen habe im Alltag. Also ich hatte meinen Trainingsplan, ich wusste ganz genau, wenn ich morgens aufstehe, dann muss ich das machen an Sport und danach esse ich das, weil das macht bei der Einheit Sinn und dann, also all diese Dinge waren so ein bisschen vorgegeben und jetzt kann ich halt gerade jeden Morgen aufstehen und mir überlegen, so möchtest du dich jetzt anstrengen, möchtest du eigentlich nur spazieren gehen, möchtest du eine Runde Yoga machen Und das ist voll cool auf der einen Seite, aber auch anstrengend, wenn man das jahrelang nicht gemacht hat und eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man möchte.
Hast du heute schon Sport gemacht?
Nein, heute habe ich keinen Sport gemacht.
Knapp 200 Länderspiele, alle großen Turniere mitgemacht, Olympiamedaille, silbernes Lorbeerblatt. Es liest sich so, als hätte sich die Hockeykarriere von SWR1 Leutegast Nike Rühr sportlich komplett gelohnt. Wie fällst du dein eigenes Fazit nach Beendigung der Zeit in der Nationalmannschaft aus?
Sportlich betrachtet wäre auf jeden Fall teilweise mehr drin gewesen, glaube ich. Wir haben mit den Holländerinnen seit einem Jahrzehnt eigentlich tatsächlich die beste Sportmannschaft der Welt vor der Nase. Also geschlechtsübergreifend und auch sportartenübergreifend. Es gibt keine Mannschaft, die zurzeit erfolgreicher ist. Und das haben wir natürlich schon teilweise zu spüren bekommen. Gerade bei Europameisterschaften häufig Zweiter geworden. Ja, aber an sich muss ich sagen, haben wir uns echt hochgekämpft. Also vor allem in der Nationalmannschaft, als wir gestartet sind in Rio, waren wir, glaube ich, Weltranglisten-9. Und haben dann eine Bronzemedaille geholt, was ja wirklich schon selber im Potenzial gespielt ist. Und haben uns generell auch echt in der Weltspitze jetzt festgesetzt oben. Und die Weltspitze ist nun mal unglaublich gut. Da konkurrieren wir auch mit anderen Systemen als unseren. Deswegen, ich glaube, insgesamt können wir schon stolz darauf sein, was wir vor allem konstant die letzten Jahre abgeliefert haben.
System meinst du, was die Sportförderung angeht, auch ein zentrales Trainingssystem, dass man als Nationalmannschaft, was in Deutschland nicht der Fall ist, einmal in der Woche zusammenkommt oder alle 14 Tage, sowas meinst du, ne?
Genau, beziehungsweise die trainieren, wie wir das eigentlich aus dem Vereinsleben kennen, zusammen als Nationalmannschaft.
Und gehen an den Wochenenden nur in ihre Vereine?
Wenn überhaupt. Also in Argentinien wird gar kein Vereinshockey gespielt.
Wenn du hast die Niederländerinnen angesprochen, die im Hockeysport so dominant sind, bei den Frauen noch mehr als bei den Männern, da wechselt es immer so ein bisschen. Man spricht ja immer von der Hockeyfamilie. Kann man sich mit denen gut auseinandersetzen oder nerven die einfach und man hat mit denen nichts zu tun oder unterscheidest du zwischen Spiel und neben dem Platz?
Ach, generell unterscheide ich schon zwischen Spiel und neben dem Platz, aber ich war jetzt auf dem Spielfeld auch niemand, der da irgendwie groß in die Kommunikation gegangen ist. Tendenziell ist es auf jeden Fall eine große Hockeyfamilie, auf jeden Fall. Die Holländerinnen waren relativ lange nicht sonderlich zugänglich, fand ich. Also die Generation, gegen die ich angefangen habe, die waren schon sehr, auf ihrem hohen Ross und haben auch nie bei Partys zum Beispiel nach Turnieren oder sowas teilgenommen. Die haben immer ihr eigenes Ding gemacht und das sind natürlich schon einfach Momente, wo man sich dann kennenlernt und sich austauscht. Und es hat sich aber in den letzten Jahren auch verändert. Also die sind auch ein bisschen korrekter geworden.
Ich will gar nicht in Wunden wühlen, aber wenn ich es richtig gesehen habe, deinen bislang einzigen deutschen Meistertitel, den hast du mit Mannheim geholt 2016. Ist das richtig?
Ja, ist richtig.
Wieso bist du weg aus Mannheim?
Es hatte damals tatsächlich ja so ein bisschen Führungsgründe vom Club. Ich war da nicht einverstanden, wie manche Dinge gehandhabt wurden und wollte dann da nicht mehr spielen.
Und dann bist du nach Köln gegangen. Du hast gerade schon deutlich gemacht, dass du mit den Holländerinnen so deine Schwierigkeiten hattest. Gab es denn auch eine Nation, wo du sagst, mit denen kam ich eigentlich immer ganz gut klar? Also das ist ein Menschenschlag, der mir sehr passt, wo ich mir auch hätte vorstellen können, mal in der Liga zu spielen, vielleicht sowas?
Also ich habe ja Zeit in Amerika und in England verbracht und ich muss sagen, das sind schon auch zwei sehr lustige Kulturen und Menschengruppen. Also die Engländer in der Nationalmannschaft, die hätte ich jetzt anders eingeschätzt oder habe ich so ein bisschen anders kennengelernt, aber als ich darüber bin und Studentenleben in England kennengelernt habe, habe ich mich da auf jeden Fall sehr, sehr wohl gefühlt und es sind alles immer noch sehr gute und enge Freunde und ja, da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen überrascht. Die waren einfach sehr roboterartig, wie die auch in ihrem System groß werden, deswegen ist man mit denen tatsächlich auch nicht ganz so viel in Kontakt gekommen, aber jetzt, wo man die alle ein bisschen besser kennengelernt hat und einschätzen kann, sind die auch sehr, sehr freundlich und genau, in England könnte ich mir auf jeden Fall nochmal vorstellen zu spielen.
Was war dir als Nationalmannschaftskapitänin eigentlich immer wichtig? Weil du, als du deinen Abschied bekannt gegeben hast, hieß es unter anderem, eine laute und starke Stimme verlässt das Team.
Also mir war natürlich intern jede Menge wichtig und extern war es ja vor allem auch die Nachhaltigkeit und dass wir eine Stimme als Mannschaft haben. Aber intern, ja, war mir vor allem wichtig, dass wir eine sehr offene Kommunikation miteinander leben und das habe ich auch probiert immer vorzugeben. Also ich habe mich, glaube ich, ich war ja auch noch relativ jung, als ich Kapitänin geworden bin, 2021 und viele von den Mädels, mit denen ich diese Jahre verbracht habe, haben mich auch an meinen absolut tiefsten Momenten gesehen und daraus habe ich auch nie ein großes Geheimnis gemacht. Und ich glaube, das war dann irgendwann auch meine Stärke als Führungsspielerin, dass ich einen sehr menschlichen Ansatz sozusagen hatte, weniger von oben herab, wie wir das aus vorherigen Generationen kannten. Und da war ich aber nicht alleine. Also alle Mädels, die eine Führungsrolle in den letzten Jahren eingenommen haben, haben das sehr menschlich, sehr ganzheitlich, sehr offen gemacht. Und das war wirklich was mir wichtig war, dass wir ja uns gut verstehen, ehrlich miteinander sind und auf dem Platz aber absoluten Fokus haben und alles in die Waagschale werfen, was wir haben.
Fast 10 Jahre hast du dich sportlich für Deutschland abgerackert. Von den Erfolgen hatten wir es eben. Was hat dir die Zeit sonst gebracht in der Nationalmannschaft? Also ich behaupte jetzt mal die ein oder andere Freundschaft, das Kennenlernen anderer Länder und Kulturen. Das ist ja auch was ganz Großartiges wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also die Freundschaften sind was, die jetzt auch den Abschied irgendwie vielleicht ein bisschen leichter machen, weil ich weiß, dass ich einen Großteil von dem, was meine letzten Jahre auch ausgemacht hat, was meine letzten Jahre in der Nationalmannschaft sehr beschrieben hat, das werde ich irgendwie noch weiter in meinem Leben haben können. Und das sind halt die Freundschaften, die ich zu vielen Mädels dort habe. Und natürlich werden die ganz anders aussehen, weil man sich natürlich viel weniger sieht, aber das ist trotzdem eine Verbundenheit. Alles, was wir zusammen erlebt haben, kann uns niemand mehr nehmen. Und darüber sind wir uns alle sehr bewusst und auch ganz, ganz dolle dankbar. Und ja, wir planen schon unseren nächsten Trip für den Sommer. Und ja, sowas ist einfach unglaublich schön. Das ist wie Schwestern, die ich nie hatte. Und die habe ich hoffentlich für mein Leben lang jetzt.
Wow, das klingt stark, weil es gibt ja in so einer Hockeymannschaft, wie in anderen Mannschaften auch immer genügend Konkurrenz. Und trotzdem kann es reichen für echte Freundschaften.
Total. Also deswegen weiß ich auch, dass es was ganz Besonderes und was ganz Wertvolles ist, weil ich glaube, es ist auch eine fehlende oder fehlerhafte Wahrnehmung zu denken, dass nur weil man in einer Mannschaft spielt, muss man sich direkt gut verstehen oder muss direkt befreundet sein. Das ist nicht der Fall. Also wir sind alle unglaublich unterschiedlich in dieser Mannschaft. Und natürlich sind wir Hockeyspielerinnen und haben auch uns entschieden, das auf Leistungsniveau zu machen. Und trotzdem sind wir deswegen nicht unbedingt der gleiche Schlag Mensch. Und da muss man dann auch erstmal drauf klarkommen, weil in der Jugend ist halt irgendwie alles noch ein bisschen lockerer und da versteht man sich schon in der Regel sehr gut mit sehr vielen. Und dann wird man irgendwie erwachsener und kristallisiert die eigene Charaktereigenschaften ein bisschen heraus. Und ja, deswegen weiß man es dann einfach sehr zu schätzen, wenn man dann immer noch Leute findet, mit denen man sich auch über Hockey hinaus sehr verbunden fühlt.
Der Hockeysport bringt einen auch in Ecken der Welt, die man vielleicht sonst so nicht angesteuert hätte. Ja. Gibt es da so die eine Auslandserfahrung, die du gemacht hast, die du nicht missen möchtest?
Also ich muss sagen, Neuseeland, Australien war auf jeden Fall super cool, mal gesehen zu haben. Wer weiß, ob ich da sonst noch in diese Ecken gekommen wäre. Auch Indien Anfang des Jahres war eine unglaubliche Erfahrung. War auf jeden Fall cool, wie du es eben auch schon erwähnt hattest. Man lernt ganz, ganz viele Kulturen kennen und kriegt Einblicke in ganz viele verschiedene Lebensrealitäten. Und das war total cool. Und ich weiß zum Beispiel auch total zu schätzen, dass ich sowohl in Amerika als auch in England über das Hockeyspielen studieren konnte. Es sind schon enorme Türen, die einem da geöffnet werden.
Lass mich Indien gleich aufgreifen. Die Inder organisieren seit ein paar Jahren halt für die Männer, jetzt dann auch für die Frauen, eine professionelle Liga, die über gar nicht so einen langen Zeitraum geht. Was sind es? 3 Monate? 4 Monate? Nicht?
6 Wochen.
Okay, gut, siehst du. Mhm. 6 Wochen, wo wahnsinnig viel Geld reingepumpt wird. Ich glaube, 2 deutsche Spielerinnen sind gerade da. Warum hast du das für dich ausgelassen? Weil es einfach gerade nicht passt in deine jetzige Lebensphase?
Genau, es passte jetzt einfach nicht mehr so sehr in meine Stimmung rein. Vor allem, wenn man da natürlich irgendwie den ganzen Tag wieder ist und Hockey spielt und sich komplett darauf konzentriert. Und das habe ich für mich jetzt einfach nicht mehr gesehen in den Monaten und wusste auch, dass ich tendenziell anfangen möchte zu arbeiten. Und es hat jetzt im Januar ja auch geklappt. Deswegen, ich habe dann doch jetzt die andere Karriere vorgezogen.
Du sagst, du hast wegen keiner anderen Sache so viel geweint wie für die Nationalmannschaft, als du zurückgetreten bist. Mit allem drumherum, was wir jetzt aufgezählt haben, Erfolge, Erfahrungen, Freundschaften, du bist gerade mal 27 Jahre alt, diese Entscheidung zu treffen, nicht mehr für Deutschland zu spielen, ist wahrscheinlich nicht ganz leicht gefallen, aber ist das eine Bauch- oder eine Kopfentscheidung gewesen?
Bei mir war es auf jeden Fall beides letztendlich. Also ich bin kein sonderlich impulsiver Mensch. Dementsprechend ist das auch eine Entscheidung, über die ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren nachdenke tatsächlich. Also nach Tokio war ich echt dann im Tiefpunkt, wo ich überlegt hatte, schon meine Karriere zu beenden. Habe dann aber in England vor allem nochmal die Freude auch am Hockey wiedergefunden. Und dann gab es ja auch einen Trainerwechsel. Deswegen war dann alles irgendwie nochmal, lag irgendwie alles parat, um es nochmal zu versuchen. Ja, und jetzt hatte ich einfach seit Jahren das Gefühl, oder seit in den letzten Monaten vor allem das Gefühl, dass ich die Energie nicht mehr aufbringen kann, so Hockey-Nationalspielerin zu sein, wie ich sein möchte. Also ich glaube, ich mache das seit vielen Jahren auf eine sehr intensive und aufopferungsvolle Art. Gar nicht, also soll gar kein Eigenlob oder sowas sein. Das hätte man vielleicht auch nachhaltiger machen können, aber für mich war es schon immer all in alles und das konnte ich jetzt einfach nicht mehr weitermachen. Ich hatte da keine Energie mehr für, keine Motivation mehr für gefunden. Ich wusste nicht so richtig, wonach ich eigentlich noch greife oder strebe und habe vor allem diese Frage vor allem immer mit Dingen beantwortet, die nicht mehr mit Hockey zu tun haben.
Jetzt machen wir Kassensturzen, SWR1 Leute, mit Hockeyspielerin Nike Rühr. Du hast keine Kontoauszüge mitgebracht, aber zähl doch mal bitte so ein bisschen auf, welche finanziellen Zuwendungen du als Nationalspielerin erhalten hast.
Also als Nationalspielerin, die Bundesliga in Deutschland spielt, bekommt man Förderung von der Deutschen Sporthilfe, angepasst an den Kaderstatus, den ich habe in der Nationalmannschaft. Dann, wenn man Studentin ist, bekommt man meistens noch was zusätzlich. Also zum Beispiel in Köln wäre es von der NRW-Stiftung, kann man da noch zusätzlich Geld bekommen. Oder in Mannheim war es auch ein Stipendium über die Uni. Da sind meistens noch ein bisschen andere Möglichkeiten dann vorhanden, wenn man studiert. Dann kann man Geld über den Bundesliga-Verein verdienen. Das variiert sehr, sehr stark in Deutschland und ist zum Beispiel auch ein sehr starker Unterschied zwischen Männern und Frauen noch. Dann,
dass die Frauen natürlich viel mehr verdienen.
Viel mehr verdienen, das ist wirklich super ungerecht.
Das ist Ironie, ja.
Und dann kann man sich noch um persönliche Sponsorenverträge kümmern. Also zum Beispiel Ausstattermarken oder natürlich mittlerweile gehen auch sowas wie Social Media Deals oder sowas. Also es ist an sich ein sehr, sehr großes Puzzle, wo man sich halt unterschiedliche Sachen zusammen puzzeln muss.
Aber das heißt, du musst hinter jeder Geldquelle hinterherlaufen. Also da kommen die wenigsten auf dich zu. Auch alleine, wenn es darum geht, einen Antrag zu stellen, um nochmal im Land NRW ein Fördergeld zu bekommen.
Genau, und das ist halt häufig auch nicht langfristig. Also erstens sind die ist das Gehalt oder das Geld, was man von der Sporthilfe bekommt, ja natürlich auch erfolgsbezogen. Das heißt, es wird auch jedes Jahr neu evaluiert und da kann es dann schon mal sein, also zum Beispiel, wir sind bei der WM Vierter geworden statt Dritter, was zum Beispiel auch unserer Weltranglistenposition entspricht. Also wenn man irgendwie sagt, man sollte, also Ziele zum Beispiel vielleicht anders und neu stecken. Naja, auf jeden Fall sind wir dadurch von einem auf den anderen Monat irgendwie, glaube ich, 500 oder 600 € in der Förderung gefallen, was man natürlich, das ist halt einfach nicht nachhaltig. Also darauf kann ich mich ja nicht verlassen, wenn das so schnell variieren kann. Und das ist so ein bisschen das Knifflige daran, finde ich, dass man ja sich halt irgendwie ein Netzwerk irgendwie bauen muss von Dingen, die nicht so erfolgsbezogen sind. Aber das ist halt generell weniger. Und wir kriegen zum Beispiel jetzt auch kein Geld vom Deutschen Hockeyverband dafür, dass wir deutsche Nationalspieler sind.
Und das ist in anderen Ländern anders?
Ja, das ist in anderen Ländern anders.
Kannst du da Beispiele nennen?
Also generell vermarkten sich teilweise andere Länder besser und dadurch hat der Verband höhere Einnahmequellen. Das ist bei uns einfach schwieriger, gestaltet sich schwieriger. Und da wird dann teilweise, glaube ich, auch Gehalt ausgezahlt und vor allem aber zum Beispiel auch Absicherungen für danach. Also wenn man seine Karriere beendet, bekommt man dann quasi noch so einen Puffer mitgegeben, der relativ hoch ist teilweise auch, damit man dann eben Zeit hat, sich um das Leben danach, um die Karriere danach zu kümmern.
Nur um das nochmal zusammenzufassen, unabhängig von dem, was du dir als Spielerin, als Einzelperson selber noch an Sponsoren gesichert hast und aus dem Verein kommt, rein für deinen Einsatz in der Nationalmannschaft und die Sportförderung, ist das zu wenig, um große Reichtümer anzusammeln, sondern es ging in deinen direkten Alltag, dass du die laufenden Kosten decken musstest?
Also sagen wir mal, wenn wir wirklich nur über das Geld sprechen, was man bekommt, um Nationalspielerin zu sein, würde ich sagen, reicht es nicht aus, um eine Miete in einer Großstadt zu bezahlen.
Das ist krass.
Ja.
Ist das halt auch ein Punkt gewesen, dass du gesagt hast, und du hast ja nebenbei wohlgemerkt gearbeitet, wenn auch keine 100%-Stelle, dass du gesagt hast, das kann ich nicht mehr, du sprichst von einem krassen Doppelleben.
Genau, also ich hatte, wie gesagt, Glück, dass ich zum Beispiel in lukrativen Vereinen gespielt habe und dass ich auch mich selbst ganz gut vermarktet habe, sodass ich da nochmal ein bisschen mehr Geld angesammelt habe, habe aber auch nebenbei die ganze Zeit noch weiter gearbeitet. Auch weil ich halt wusste, dass ich danach eben nicht diesen Puffer habe, um dann danach zu studieren und danach mich um mein Leben danach zu kümmern. Deswegen habe ich dieses Doppelleben die ganze Zeit gelebt und man muss es schon auch irgendwie so machen. Vielleicht muss man es nicht in Regelstudienzeit machen und könnte sich da ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber es war bei mir eben ja nicht der Fall und deswegen war es auch unglaublich anstrengend die letzten Jahre.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass schon Millionen in den Sport gehen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat nach den Olympischen Spielen jetzt im Sommer mal Aufwand und Ertrag errechnet und kam zu dem Schluss, dass jede deutsche Medaille auch 3,7 Millionen Euro an Sportförderung gekostet hat. Da klingt dann natürlich eine Forderung nach mehr relativ schwierig zu vertreten, aber es geht ja wahrscheinlich eher darum, dass die Verteilung nicht ganz stimmt, oder?
Genau, und ich weiß jetzt bei der Statistik zum Beispiel auch nicht genau, was das alles noch bedeutet. Also Sportförderung, bedeutet es, dass jetzt nur die Athleten und Athletinnen gefördert werden? Oder ist das Geld, was da reinfließt, geht es generell in den Sport? Und dann werden natürlich auch noch andere Faktoren dadurch abgedeckt. Mein Gefühl ist, dass nicht genug in die Athleten und Athletinnen selbst fließt, um einen professionellen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und der hält dich natürlich ultimativ immer davon ab, eine professionelle Sportlerin zu sein.
Jetzt bist du raus aus diesem System Nationalmannschaft. Ist das ein Thema, dem du dich trotzdem noch widmen wirst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war jetzt in der Vergangenheit auch schon häufiger in Kontakt mit Athleten Deutschland, habe mich dafür ein paar Themen eingesetzt und habe mich auch da weiterhin gemeldet und angekündigt, dass ich mich weiter zum Beispiel auch mit dem Thema der Sportförderung und auch mit der anstehenden Bundestagswahl auseinandersetzen möchte. Ja, also ich werde auf jeden Fall weiter involviert bleiben.
Warum ist Hockey der schönste Sport der Welt? Die Frage geht an SWRs Leutegast, Hockeyspielerin Nike Rühr. Ich denke, ich liege nicht ganz falsch, dass ich deine Nummer 1 in diesem Ranking der Sportarten schon mal vorgegeben habe.
Nein, da liegst du richtig.
Warum ist Hockey der schönste Sport für dich?
Hockey ist für mich der schönste Sport, weil er unglaublich vielseitig ist. Also Hockey ist richtig, richtig schnell. Man muss richtig athletisch sein, um diese schnelle Sportart heutzutage auch spielen zu können. Wenn man auf dem Platz ist, ist Hockey immer Vollgas. Wenn du nicht mehr kannst, dann wechselst du dich aus. Es gibt eigentlich keine Pausen auf dem Platz. Und es ist vor allem technisch und auch strategisch hat sich das so sehr entwickelt, dass es einfach eine richtig geile Sportart in dem Sinne ist, dass es unglaublich herausfordernd ist. Es gibt ganz viele verschiedene Techniken, die man anwenden kann und auch die Spielertypen, die es gibt, sind auch so unterschiedlich, dadurch, dass man so viele verschiedene Techniken quasi beherrschen kann und für sich entdecken kann. Also ja, das finde ich super cool daran und auf persönlicher Ebene bedeutet das irgendwie auch, also wir müssen schnell sein, kräftig sein, sprunghaft sein oder halt super flexibel. Und wir müssen technische Möglichkeiten haben, wir müssen ein gutes Entscheidungsverhalten haben. Das heißt, eine gute Hockeyspielerin zu sein, hat ganz viele verschiedene Wege sozusagen. Also man kann mega gut sein, weil man richtig schnell ist und gute Entscheidungen trifft. Oder man ist super flexibel, kann sehr gut verteidigen. Und also all diese verschiedenen Dinge. Und das finde ich irgendwie einfach cool, dass man gut sein kann, obwohl alle sehr unterschiedlich sein können.
Aber jetzt kann ich auch einfach sagen, ist ja klar, dass du das sagst, weil du nichts anderes kennst, weil du von klein auf immer Hockey gespielt hast.
Stimmt tatsächlich nicht. Also Ich habe auch Tennis gespielt. Oh. Fand ich auch cool. Fand es aber nicht so cool, dass ich immer alleine bin. Deswegen Mannschaftssportart ist für mich auf jeden Fall muss. Also auch auf zwischenmenschlicher und persönlicher Entwicklungsebene. Und ich habe auch Ballett gemacht, war auch nicht meins.
Okay, gut, du hast also andere Erfahrungen gesammelt und du gibst dein Wissen auch zusammen mit deinem Mann, Hockey-Nationalspieler Christopher Rühr, an den Nachwuchs weiter. Das ist nicht umsonst, aber höchst professionell. Das ist euch auch wichtig.
Genau, total. Wir haben beide unglaublich viel durch den Hockeysport bekommen und gelernt und haben einfach das Gefühl, das weitergeben zu wollen. Und so als Vorbilder auch einfach erreichbar zu sein. Wir sind beide natürlich auch, wie gesagt, im Hockeysport komplett groß geworden. Und natürlich sind die Stars, die dann so in der Nationalmannschaft spielen, irgendwie auch erreichbar in deinem Verein und all diese Dinge. Aber wenn man halt zum Beispiel nicht in den großen Vereinen spielt, dann sieht man die doch irgendwie seltener. Und ja, wir haben irgendwie einfach das Gefühl, da mehr in den Kontakt treten zu wollen und die Freude, die wir und die Liebe zum Sport, die wir über die Jahre entwickelt haben, einfach weiterzugeben oder auch irgendwie mehr fördern zu können.
Das heißt, ihr reist durch Deutschland und trainiert Nachwuchsmannschaften oder das Ganze im Einzeltraining?
Genau, es ist standortunabhängig. Also wir wollen echt durch ganz Deutschland reisen, um wie gesagt überall uns so ein bisschen zugänglich zu machen, unsere Angebote. Und wir geben zum einen Camps, bei denen man sich ganz normal, Tagescamps, bei denen man sich anmelden kann. Oder Vereine können uns auch für exklusive Sessions buchen. Und wir machen auch Einzeltraining. Und wir haben auch unsere eigene Merch-Kollektion rausgebracht.
Hört mir auf. jetzt ist Hockey die erfolgreichste deutsche Ballsportart. Da geht nichts drüber. Keine andere Sportart hat da mehr Medaillen geholt. Trotzdem ist es eine Randsportart. Ändert sich daran mal irgendwas?
Ich wünschte es, und es ist definitiv auch eine Frage, mit der ich mich natürlich meine Karriere lang auch schon beschäftigt habe. Ich habe das Gefühl, dass all die Punkte, die ich eben auch genannt habe, die so cool sind am Hockey, auch teilweise den Zugang erschweren. Es ist, wie gesagt, schon eine...
Zu komplex?
Genau, es könnte, glaube ich, teilweise oder wird ja in der Außenwahrnehmung teilweise als zu komplex beschrieben, auch gerade was eben Fernsehen und dem Spiel dann folgen können angeht. Kann ich persönlich nicht so gut nachvollziehen. Also ich finde zum Beispiel Eishockey kann man auch nicht so mega gut gucken und das ist jetzt auch nicht der Hauptgrund dafür. Deswegen habe ich das Gefühl, es wird zwar häufig als Grund genannt, sehe ich aber nicht wirklich.
Komplizierte Regeln wurde auch mal vorgeworfen. Genau. Die haben sich allerdings auch geändert. Man spielt ohne Abseits zum Beispiel, finde ich sehr angenehm.
Genau, total angenehm und ja, funktioniert für mich einfach auch nicht das Argument, im Vergleich zu anderen Sportarten, die es da so gibt. Ich habe schon das Gefühl, dass es in der Gesellschaft, in der Breite einfach nicht ja zugänglich genug ist. Also, dass wir zum Beispiel viel mehr Hockey in Schulen auch vorstellen müssen, dass Kinder von allen verschiedenen Gesellschaftsschichten da auch Zugang zu finden und das mal ausprobieren können und dann sagen können, ich gehe da mal hin. Und um die dann natürlich auch in den Clubs halten zu können, ist es schon ein elitärer Sport. Der Zugang ist auch da finanziell irgendwie ja schwer, sich den leisten zu können. Und ja, deswegen habe ich das Gefühl, bleibt es irgendwie immer so ein bisschen so eine kleine Bubble, obwohl Hockey vom Begeisterungspotenzial schon eigentlich weiter oben angesiedelt werden könnte.
Lass mich das mit den Clubs aufnehmen. Also die sind die allermeisten Hockeyclubs in Deutschland haben wirklich deutlich höhere Mitgliedsbeiträge als der klassische Sportverein oder der Fußballverein. Und damit schließt man dann ja natürlich auch ganz viele Kinder aus, die durchaus ja ein Talent haben könnten. Da müsste sich dann der Hockeysport von seiner Seite her ein bisschen öffnen.
Genau, finde ich auf jeden Fall. Deswegen müsste man auch in Schulen gehen, weil Hockey, was ich so mitbekomme, ist viel Nachbarschaft und auch viel Freunde von mir oder Freunden von uns gehen zum Hockey und dadurch bleibt es natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen in der gleichen Bubble. Und in der Schule und je nachdem auch in welche Schulen man dann natürlich geht, könnte man das halt extrem ausweiten.
Ganz kurz noch, wenn wir das Sportranking in Deutschland durchgehen, Fußball die Nummer 1, Handball ist es glaube ich auf 2 und dann hast du dahinter irgendwie Basketball, Volleyball, Eishockey. Wo würdest du den Hockeysport gerne sehen?
Eigentlich Fußball, Handball, Hockey.
Gut.
Ist doch ein Ziel, oder?
Quäl dich, du Sau. So schrie bei der Tour de France 1997 Udo Bölz seinen Teamkollegen Jan Ulrich an. SWR1 Leute geht weiter mit der Hockeyspielerin Nike Rühr. Quäl dich, du Sau, ist ein Spruch, der geht so auf Motivationsebene.
Ja, finde ich schon.
Da kommen wir zu euch. Bei den Olympischen Spielen in Paris fiel dein Trainer bei der Nationalmannschaft Valentin Altenburg dadurch auf, als er in einer Spielpause zu einer Mitspielerin von dir sagte, halt die Fresse. Haben wir Medien da ein größeres Ding draus gemacht oder war das bei euch intern auch ein Thema?
Also ich glaube, die Medien haben da ein größeres Ding draus gemacht, weil es natürlich eine Top-Schlagzeile ist und deswegen ja immer gerne genommen wird. Aber nichtsdestotrotz war die Kritik teilweise da schon gerechtfertigt. Also Emotionen sind, ich finde, mega gewünscht im Sport und auch ein Muss, um an absolute Top-Leistungen zu kommen. Aber das, also so eine Wortwahl ist einfach null zielführend in dem Moment gewesen und tatsächlich war es auch dem Moment eigentlich nicht richtig gerechtfertigt. Also ja, da kann ich jetzt gerne noch genauer drauf eingehen, oder?
Sehr gerne, aber sonst hätte ich dich gefragt, du warst Kapitänin. Musstest du nachher zwischen Spielerin und Trainer so ein bisschen vermitteln oder wie ist sowas aufgearbeitet worden? Oder,
Nee, das musste ich in dem Fall jetzt nicht. Also ich habe natürlich jeweils mit Trainer und Spielerin auch gesprochen. Aber die beiden, die das betroffen hat, haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander generell. Die kennen sich seit sehr vielen Jahren und konnten das zwischeneinander selbst gut klären.
Also hätte der Trainer es wahrscheinlich auch nicht zu jeder anderen Spielerin gesagt, weil er zu der dann eben nicht ein gleich gutes Verhältnis hatte?
Genau, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass vor allem teilweise auch Emotionen geäußert werden, die dann an anderen Leuten ausgelassen werden, die das eigentlich in dem Moment gar nicht so richtig angeht. Also ich glaube, er wollte einen Punkt machen, für den er Anne und das halt die Fresse genutzt hat, obwohl das Anne gegenüber nicht gerecht war. Und
Anne auch, Schröder war die Spielerin.
Anne Schröder, genau. Und auch der Situation gegenüber nicht angemessen war, aber es war quasi mehr der Wunsch, in dem Moment eine Aussage zu treffen und uns so ein bisschen aufzuwecken und Emotionen zu zeigen, weil ihm da vielleicht was gefehlt hat. Die Art und Weise war nicht ideal, aber die Intention kann ich schon verstehen.
Aber das wusste er wahrscheinlich auch, dass es nicht ideal war, schon gleich mit dem Moment, als er es rausgelassen hat.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Trotzdem ist es natürlich so ein ganz schmaler Grat zwischen ich will meine Mannschaft jetzt hier nochmal gerade pushen und es hat ja auch irgendwo was mit Wertschätzung zu tun. Und wenn ich dann halt jemanden beschimpfe oder mit relativ drastischen Worten sage, dass er mal ruhig sein soll, fehlt diese Wertschätzung dann in dem Moment?
Ja, klar. Also ich glaube, wie gesagt, an der Wortwahl war nichts Zielführendes dran. Also selbst wenn man jemandem sagen möchte, dass die Person jetzt mal lieber ruhig sein soll, dann geht es natürlich auch auf ganz andere Art und Weise. Ich glaube, dass trotzdem teilweise unterschätzt wird, wie wichtig Emotionen sind, um Höchstleistung zu erbringen. Man kann es auch versuchen, ohne zu machen, aber die sind trotzdem die ganze Zeit da. Das heißt, man erreicht viel. Meiner Meinung nach erreicht man eine viel bessere Leistung, wenn man sich traut, Emotionen mit auf diesen Weg zu nehmen, die zuzulassen, damit lernt umzugehen und die dann eben auch benutzt, um sich gegenseitig ein bisschen zu triggern und ein bisschen zu pushen oder beziehungsweise auch viel zu pushen. Aber wie gesagt, Wortwahl und gewisse Grenzen müssen dadurch natürlich darüber hinaus bestehen bleiben.
Jetzt hast du über Jahrzehnte verschiedene Trainer, Trainerinnen erlebt. So im Nachhinein gab es dann halt auch Situationen, wo du sagst, okay, das war vielleicht dann doch ein bisschen drüber, was so die Ansprache angeht. Da hätte ich anders, oder würde ich heute anders reagieren?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade als ich ganz frisch hochgekommen bin in der Nationalmannschaft, habe ich relativ viel abbekommen. Wäre ich gerne anders mit umgegangen und hätte ich, glaube ich, gerne auch mit Spielerinnen gehabt, die da anders mit umgehen, die vielleicht schon länger dort sind und vielleicht mehr sich für mich oder neben mich gestellt hätten. Aber ich habe es überlebt.
Das stimmt, du sitzt hier ziemlich aufrecht. Nach den Olympischen Spielen sind gleich 5 Spielerinnen und da bist du dann eine davon aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Eine davon ist 30 gerade mal, alle anderen sind jünger. Ist das so der normale Gang im Hockeysport?
Eigentlich nicht, würde ich sagen. Also man kann schon auch über die 30 hinaus, oder haben wir jetzt auch in der Vergangenheit viel gesehen, dass viel über die 30 hinaus gespielt wird. Wir hatten alle unterschiedliche Gründe und doch vielleicht irgendwie ähnliche und machen das alle auch schon seit einer relativ langen Zeit. Und für uns spielt natürlich auch dieser 4-Jahres-Rhythmus der Olympischen Spiele eine Rolle. Das heißt, es ist schon immer so ein bisschen die Überlegung, so gibt man sich nochmal die 4. Ja, und wenn man die Motivation vielleicht nicht so richtig finden kann und sich dann auch nicht für das nächste Turnier motivieren kann, dann kann es natürlich auch mal sein, dass dieser 4-Jahres-Zyklus dazu führt, dass man vielleicht etwas früher aufhört, als man es so gewohnt ist aus dem Sport.
Hansi aus Seelbach hat geschrieben, hallo Nike, ich muss auch sagen, dass Hockey Männer und Frauen Topsport ist. Also er gibt dir vollkommen recht. Nur schade, dass in der Öffentlichkeit der Sport nicht so wahrgenommen wird. Und zum Verdienst, fragt er, keine Ahnung, wo oder wie groß der Unterschied zwischen den Fußballfrauen und Hockeyspielern ist. Kannst du da Aufschluss geben?
Kann ich, und es sind auf jeden Fall 2 komplett unterschiedliche Welten, in denen wir uns bewegen und die Fußballerinnen sich bewegen.
Also weil sonst wird ja gerne der Vergleich zu den Fußballern, also zu den Männern gezogen. Ich glaube, andere Sportler, da sind Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler keine Ausnahme, können diese Vergleiche, egal auf welcher Ebene, schon gar nicht mehr hören, weil es man das leid ist und sich eigentlich auch nichts daran ändert. Aber auch zu den Fußballfrauen ist es, was den Verdienst angeht, ein krasser Unterschied oder ein deutlicher Unterschied zu dem, was ihr sozusagen einspielt.
Ja, total. Und auch die Standards, die zum Beispiel mit dem DFB haben bei Lehrgängen. Also wir sind in regelmäßigen Austausch mit den Fußballfrauen gewesen und da durften wir auch mal bei 1-2 Lehrgängen bei denen reinschnuppern. Und allein was Ernährung, Ausstattung, wie die reisen, wie die fliegen, in welchen Hotels die unterkommen, wie die dann behandelt werden, wie viel Stuff die dabei haben, das ist eine komplett andere Welt. Also das ist für mich Profisport. Und also da, wie gesagt, ist Hockey relativ weit von entfernt. Und trotzdem finde ich, sollte einen das nicht langweilen, dass die Frauen da im Fußball auch immer noch darum kämpfen, einigermaßen so behandelt zu werden wie die Männer.
Und du hast ja auch gesagt, in der Hockey-Bundesliga-Vergleich Männer-Frauen ist es auch noch ein klarer Unterschied, was das Geld angeht.
Ja, total.
Was ist es, Hälfte von den Männern? Oder?
Mehr, der Unterschied ist größer.
Das ist ja auch unglaublich, okay. Du hast schon deutlich gemacht, jetzt in den knapp 2 Stunden, was deine Themen sind. Hockey, logischerweise, hat dein Leben bisher geprägt. Ab morgen wird das komplett anders sein. Die Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, was dich aber schon seit ein paar Jahren beschäftigt. Hast deutlich gemacht, dass ihr dafür, dass ihr auch als Hockey-Nationalmannschaft geflogen seid, dann auch einen ordentlichen Wald angepflanzt habt in Südafrika. Der Umweltschutz ist mit dein Thema. Liest sich das immer so ganz gut vereinbaren? Wenn du weißt, okay, wir machen uns auch auf lange Wege nach Argentinien, so richtig gut ist es für die Natur dann auch nicht?
Genau, also das war ja was wir relativ schnell gemerkt haben. Was ich aber cool fand, was ich erfahren habe durch, also ich sehe meine Rolle als Hockey-Nationalspielerin, die sich auch für Nachhaltigkeit einbringt, hat mir sehr geholfen, Nachhaltigkeit und die ganze Debatte darum besser zu verstehen, nämlich dass ich zum Beispiel von mir auch nicht erwarte, dass ich deswegen eine Reise boykottiere, sondern ich möchte nur das, was im Rahmen des Möglichen ist und wie ich meine Verantwortung und auch meine Vorbildfunktion oder wir als Mannschaft diese Rolle auch nutzen können, um Nachhaltigkeit ein bisschen zu fördern. Ich sehe aber nicht die Rolle von Sportlern darin, Sachen zu boykottieren, weil sie nicht nachhaltig sind. Das ist, also den Unterschied, den haben wir auch über die Jahre dann erfahren, weil wir dann natürlich auch häufig gefragt wurden, ja, warum fliegt ihr denn dahin? Mhm. Ja gut, weil wir uns vorbereiten wollen, weil wir an den Olympischen Spielen teilnehmen wollen. Und das ist, glaube ich, generell ein Verständnis von Nachhaltigkeit, was in der Gesellschaft mega wichtig wäre, dass es nicht immer schwarz und weiß ist. Also man kann sich für Nachhaltigkeit einsetzen und muss trotzdem teilweise zu einer Konferenz fliegen und muss da nicht hinsegeln. Also dieses ultimative, extreme von richtig oder falsch, jemand ist Nachhaltigkeit, nachhaltig oder nicht nachhaltig. Das müssen wir halt ein bisschen auflösen, um generell das Thema besser angehen zu können.
Und du scheinst einen unfassbaren Wissenshunger zu haben. Lesen, ist das eine Leidenschaft, ein Hobby? Wie würdest du es bei dir bezeichnen?
Ist auf jeden Fall eine Leidenschaft, glaube ich, ein Hobby auch. Ja, ich habe mega Freude daran, mich abends in meinen Romanen zu verlieren und da einfach so ein bisschen abzuschalten, in andere Welten einzutauchen. Und genau, und ansonsten habe ich auch das Gefühl, dass man sich einfach so viele Dinge anlesen und beibringen kann und es so viele unglaublich coole Bücher und Themen da draußen gibt, mit denen man sich beschäftigen kann. Und das genieße ich auf jeden Fall sehr.
Abends ein Roman ist ja das eine, aber du hast mir gerade gesagt, du liest parallel immer 2 Bücher.
Genau, abends ein Roman, morgens ein Sachbuch.
Natürlich, klar. Ja. Aber was ist es momentan so?
Genau, abends ist es ein Roman, die Fortführung von einem anderen Buch, was ich schon gelesen habe. Und morgens ist es eine Sammlung von Essays zum Thema Selbstschuld und die Verantwortung, die wir für manche Dinge oder manche Voraussetzungen und Umstände in unserer Gesellschaft haben. Beziehungsweise der Punkt ist eigentlich, dass wir sie häufig nicht haben und uns aber immer als ja, selbstschuldig sozusagen bezeichnen oder verstehen.
Okay, du bist selbst schuld, dass du heute hier warst. Ich freue mich aber sehr darüber, dass du das selbst schuld bist. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir für deine nächste Karriere, nenne ich es mal, viel Erfolg. Mindestens genauso viel wie bisher auf sportlicher Ebene. Und das war schon eine Menge. Nike Rühr in SWR 1 Leute. Danke.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.